Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch und ich freue mich, dass ich heute Dr. Martin Sladicek begrüßen kann. Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Sie haben Ihre Dissertationsarbeit geschrieben, Vorreformation und Reformation auf dem Land in Thüringen, haben sich damit auch ganz intensiv mit den Dorfkirchen beschäftigt. Ist das ein Thema gewesen, das Ihnen zugeteilt wurde, oder ist das ein Thema, mit dem Sie sich schon seit Ihrer Jugend beschäftigen?
Sowohl als auch. Also ich beschäftige mich einerseits mit dem Thema schon seit meiner Jugend, also zumindest eben seit der späten Schulzeit, seit dem frühen Studium, und hatte dann eben die Möglichkeit, das im Rahmen eines Forschungsprojektes auch unterzubringen.
Wer hat das Interesse geweckt?
Das Vorhandensein dieser Kirchen, weil ich da eben einfach genauso wie für Burgen oder für alte Häuser da eben schon als Kind ein großes Interesse hatte und dann mit meinen Eltern auch immer die Möglichkeit hatte, mir da irgendwas anzuschauen und so. Und da ist dieses Interesse einfach gewachsen. Aber jetzt nicht explizit für Dorfkirchen, sondern eben insgesamt für das Mittelalter und Altes.
Dann ist es natürlich toll, wenn man so ein Interesse dann auch verwissenschaftlichen kann, was Sie getan haben, mit einem sehr dicken Buch. Das heißt, hier ist also Ihre ganze Dissertationsarbeit auch veröffentlicht worden. Das ist, glaube ich, heute auch so die Bedingung. Ne? Eine Buchveröffentlichung gehört zur Promotion dazu. Erst dann ist die Sache rund.
Ist von Universität zu Universität und von Fach zu Fach ein bisschen unterschiedlich, aber irgendeine Form von Veröffentlichung gehört auf jeden Fall dazu, und die historischen Wissenschaften sind da noch ziemlich konservativ, sodass da eben auch wirklich der Druck des Werkes meistens Voraussetzung ist. Ja.
Wie viele Dorfkirchen haben Sie denn für diese Arbeit aufgesucht, besucht und beschrieben?
Das kann ich nicht sagen, einige hundert. Also ich habe sie nicht gezählt. Mhm. Geschätzt vielleicht so 400, 500 oder so, aber ich kann nicht.
Herr Sladicek, nun ist ja meine Erfahrung so, wenn man eine solche Arbeit schreibt, dann wird ja von dem Material, was man sich aufgelegt hat, dann doch nur ein Extrakt veröffentlicht. Das lässt die Vermutung zu, dass da noch einiges in den Schubladen liegt, was noch verarbeitet werden könnte.
Ja, natürlich gerät man dann gegen Ende der Promotionszeit, gegen Ende des Stipendiums immer unter zunehmenden Zeitdruck und lässt dann manche Themen weg, verknappt manches und so weiter. Aber da habe ich jetzt eben auch die Möglichkeit, einiges weiter zu verfolgen, habe, seit die Arbeit erschienen ist, eben dann auch kleinere Veröffentlichungen zu bestimmten Sachen dann noch gemacht, die ich damals abgehackt hatte.
Mhm. Und woran arbeiten Sie jetzt zurzeit?
Also ich bin aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter in Jena an der Universität und arbeite zu vielen Kleinigkeiten des Spätmittelalters, des 16. Jahrhunderts in Thüringen, Landesgeschichte im Allgemeinen, aber doch im Moment vorrangig Erfurt, städtische Verwaltung und jetzt mit einem gewissen Schwerpunkt auf Malern, Schnitzern der Spätgotik und Frührenaissance in Erfurt und der Frage, wie da eben die Werkstätten zusammenhingen, welche Bedeutung Erfurt als Kunstzentrum in dieser Zeit hatte, welche Bedeutung da dann eben auch die Reformation spielte, welchen Bruch sie darstellte und so weiter.
Also ein hochinteressantes Thema.
Danke, ja, also für mich auf jeden Fall.
Ja, da kommt bei mir so ein bisschen der Neid durch, hätte ich auch gern gemacht. Aber jetzt mal zurück zu den Dorfkirchen. Die spielen ja in der Geschichte der Besiedlung in Thüringen und auch in anderen Gebieten eine ganz wichtige Rolle. An der Dorfkirche orientiert man sich, viele Kirchen haben Türme, sie sind also auch in der Landschaft wahrzunehmen oder werden als erstes von dem Ort wahrgenommen. Früher war es dann noch der Glockenschlag, wenn die Uhr schlug, ja, dann hat man das gehört oder sich orientiert. Welche Rolle haben denn die Dorfkirchen in der Zeit, in der Sie geforscht haben, vor Reformation und Reformation, hier für die kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung gespielt?
Also eine nicht zu überschätzende, denn es ist ja eben diese Präsenz im Raum, die Sie jetzt angesprochen hatten, die war im Mittelalter natürlich noch viel stärker. Da gab es keine Gewerbegebiete, da gab es keine Einfamilienhausgebiete, da gab es auch keine Hochhäuser, sondern da war natürlich der Kirchturm über Kilometer immer als erstes zu sehen. Man hat sich natürlich auch langsamer bewegt und da war der Kirchturm im Prinzip ein Leuchtturm, eine Landmarke. Aber gesellschaftlich war die Rolle der Dorfkirchen natürlich noch viel größer, weil sie ganz einfach das Leben der Menschen bestimmt hat über die Sakramente, von der Taufe bis zum Tod. Und so fand eben das gesamte gesellschaftliche Leben, das wichtige familiäre Leben in der Dorfkirche, an der Dorfkirche statt. Und die Dorfkirche und der Pfarrer oder eben ein Geistlicher an der Dorfkirche waren natürlich auch die Vermittler des göttlichen Heils. Die haben natürlich für die Menschen ja eigentlich den Segen sichergestellt. Und da war die Bedeutung natürlich, also das gesamte Leben war christlich bestimmt und das gesamte Leben fand dadurch dann auch an und in der Dorfkirche statt.
Der sogenannte Kirchenkreis ist also von der Dorfgemeinschaft auch regelrecht gelebt worden.
Ja, auf jeden Fall. Also das kirchliche Leben war im Dorf genossenschaftlich organisiert. Es wurde von den Dorfvorstehern bzw. von den Gemeindevorstehern mit organisiert. Und dazu gehörten dann natürlich nicht nur ein sonntäglicher Gottesdienst, sondern dazu gehörten weitere Messen unter der Woche. Dazu gehörten Prozessionen im Dorf und außerhalb des Dorfes. Dazu gehörte in einigen Fällen auch ein bruderschaftliches Leben, was dann noch zusätzliche Messen und gemeinsame Mahlzeiten bedeutete. Dazu gehörte natürlich die Pflege des Friedhofs und Gedenkveranstaltungen, Memoria im weitesten Sinne auf dem Friedhof in der Kirche. Also es war eben kein solches Sonntagschristentum, sondern die ganze Woche war oftmals eben auch noch durch Abendmessen oder Frühmessen christlich bestimmt und kirchlich bestimmt.
Oder teilweise auch nur durch Gebete, ja, Mittagsgebete oder Abendsgebete. Und ich kenne vom Eichsfeld her, dass Angelusläuten, also das Engelläuten, noch so um 18 Uhr wurde dann halt für eine halbe Stunde gebetet.
Das gab es also im Mittelalter überall. Man denkt heute eben immer so diese katholischen und evangelischen Kategorien. Aber das, was auch so diese barocke Frömmigkeit aus unserer Sicht auszeichnet, das gab es natürlich im Mittelalter auch in den heute evangelischen Gebieten. Also Kapellen in der Feldflur, Bildstöcke, so wie man die jetzt aus den katholischen Gebieten kennt, wo an jeder Kreuzung und auf jedem Berg ein Gekreuzigter steht. Das gab es eben in den jetzig evangelischen Gebieten in Thüringen da ganz genauso. Und wie die individuelle Frömmigkeit da stattfand, wer an welchem Bildstock wann gebetet hat, das kann man natürlich nur mutmaßen.
Wer aufmerksam durch die Lande zieht, der merkt natürlich, dass es bei den Kirchen, gerade bei den Dorfkirchen, die unterschiedlichsten Formen gibt. Trotzdem lassen sich bestimmte Kategorien feststellen, auch bestimmte Gemeinsamkeiten in der Bauform, in der Verwendung von Materialien. Was haben Sie da festgestellt?
Also da möchte ich auf die Arbeit von Rainer Müller verweisen, der in seiner Dissertation schon genau diese Fragen untersucht hatte, wann setzen sich welche Baustile durch, was ist da für die Dorfkirche typisch, welche Bauformen gibt es. Und da wird eben schon deutlich, dass es also etwas Typisches gibt, was dann eben auf die jeweiligen örtlichen Bedingungen angewendet wird. Und das ist natürlich in erster Linie, sind die örtlichen Bedingungen dann die Ortsgröße und der Reichtum der Einwohner. Also wie groß muss die Kirche sein, dass die Gemeinde Platz findet und wie viel können wir uns leisten. Das ist das, was dann immer wieder eigentlich zentral ist durch alle Zeiten hinweg und was man natürlich heute dann auch in der Landschaft gut erkennen kann. Aber was jetzt das Bauen an sich betrifft, das sind dann eben schon regional typische Formen, die eben immer wieder aufgegriffen werden.
Also Backsteinkirchen da, wo Ziegelwerke vorhanden waren, ansonsten Kirchen aus Feldstein oder Fachwerk.
Genau, also in Thüringen natürlich sehr, sehr wenig bis gar kein Backstein insgesamt im Kirchenbau. Das ist was man ja eben aus dem norddeutschen Raum, aus Brandenburg, sehr gut kennt. Sondern Feldstein, ja, meistens eben schon Werksteinbauten. Fachwerk in einigen ganz wenigen Fällen, wobei wir da natürlich auch ein Überlieferungsproblem haben, weil sich das ganz einfach schlecht erhalten hat. Also die Fachwerkbauten, die wir haben, die sind dann meistens auch neuzeitlich. und von diesen immer wieder gerne angeführten Holzuhrkirchen des Hochmittelalters ist ja nichts erhalten.
Radio Frei Stadtgespräch.
Nun hält sich ja immer mal, oder es gibt eigentlich auch diese wissenschaftliche Behauptung, dass viele der Dorfkirchen dort errichtet wurden, wo früher Heiligtümer der heidnischen Vorfahren gewesen sind. Sind Sie auf solche Dinge gestoßen?
Nee, also das ist natürlich was, was ich über Sagen und über die örtliche Überlieferung und so weiter immer wieder durchsetzt, was aber in den seltensten Fällen irgendwie durch Schriftquellen oder Chroniken, also durch urkundliche Überlieferung oder Chroniken nachzuweisen ist überhaupt. Also das, wenn, dann sind das nur Indizienprozesse.
Es sind ja mitunter auch Kirchen, die auf exponierten Punkten stehen, also auf Höhlen, ja, also auf weit sichtbaren Hügeln, wo man sich wundert, dass sie da hinkommen und dass diese Bautätigkeit dort vorgenommen würde. Haben Sie Erkenntnisse darüber? Das ist ja auch also ein Kapitel, was bei den Dorfkirchen was arg im Dunkeln liegt. Wer da gebaut hat, mit welchem Aufwand gebaut worden ist, wo die Leute herkamen, wo die Fachkenntnisse herkamen.
Also für die frühe Zeit, fürs Hochmittelalter, kann man das natürlich überhaupt nicht sagen oder eben auch wieder nur durch Indizien irgendwie begründen. Aber fürs Spätmittelalter lässt sich das schon sehr gut sagen, dass wer da baut, das ist einfach die Gemeinde. Also die Bauverwaltung, das Bauvermögen im Dorf wurde genossenschaftlich organisiert. Gab es eben sogenannte Pfleger, die also dieses Vermögen verwalteten, Geld einsammelten und dann im Auftrag der Gemeinde Bauarbeiten veranlassten. Also letztendlich so ein bisschen wie heute ein Gemeindekirchenrat, nur eben sehr viel selbstständiger.
Kann man daraus schließen, dass die meisten dieser Dorfkirchen genossenschaftliche Bauwerke sind, wo die ganze Gemeinde mitgemacht hat?
Ja, also genossenschaftlich jetzt natürlich nicht in einem sozialistischen Sinne. Sondern ganz einfach eben genossenschaftlich die gemeinsame Organisation des gemeinsamen Interesses. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also grundsätzlich gibt es eben zwei Bauherren auf dem Land. Das ist einerseits die Dorfgemeinde und das ist zum anderen der Niederadel, so er denn eben Patronatsherr der Kirche war. Aber auch in den adligen Fällen stellte dann der Adlige eben das Geld diesen Kirchenpflegern zur Verfügung, die das Ganze dann veranlassten. Also es ist unterm Strich immer die Dorfgemeinde selbst, die das Gebäude errichtet und bezahlt.
Sie haben jetzt das Patronat angesprochen. Wie sind denn die Kirchen in den einzelnen Dörfern zu ihren Patronen gekommen? Gibt es da Regularien? Gibt es da irgendwelche Hinweise, wie man darauf gekommen ist? Oder hat derjenige, der gebaut hat, gesagt, hier, das wird die Martinskirche?
Also das Patronatsrecht ist im Mittelalter einfach ein Machtelement. Und man kann natürlich die vielen geistlichen Patronate in Thüringen in der Vorreformationszeit feststellen, die also sich in Händen städtischer Klöster befanden. Man kann natürlich dann eben die Adligen feststellen. Man kann zum Teil auch bürgerliche Laien aus den Städten greifen oder so. Das ist kann einfach diese Gruppen feststellen und kann darüber dann Wahrscheinlichkeiten aufstellen. Aber es ist in den seltensten Fällen bekannt, wie jetzt diese Gruppen wirklich zum Patronat kamen. Bei den Adligen, da ist es meistens so, dass es eben auf das hochmittelalterliche Eigenkirchenrecht zurückgeht, dass also die Kirche als Eigenkirche zum adligen Besitz gehörte und dass sich daraus dann das Patronatsrecht entwickelte. Bei den klösterlichen Patronaten, da sind es wahrscheinlich einfach, ja, eben wird es eine bestimmte Zeit gegeben haben, wo also dem jeweiligen Kloster diese Rechte dann zugewiesen wurden.
Dieses Patronatsrecht oder das Vergeben von Patronen an Kirchen ändert sich ja mit der Reformation. Wie gehen denn die protestantischen Kirchen um, wenn sie in einem Dorf die katholische Kirche übernehmen? Was passiert dann mit dem Patron, mit dem Kirchenpatron? Bleibt der erhalten?
Die Formulierung, die ist natürlich lustig, dass die Protestanten jetzt die Kirche übernehmen. Das klingt immer so nach Revolution. Es gibt so das schöne Diktum von einem Historiker schon eine ganze Weile her, der gesagt hat, die Bilderstürmer waren die Bilderstifter. Also es ist ja ein historischer Prozess, dass die Leute selber evangelisch werden und da kommen jetzt nicht die Protestanten und übernehmen das, sondern die Leute vor Ort, also eben genau diese Dorfgemeinde mit ihrer Kirche, die wird dann evangelisch. Was jetzt das Patronatsrecht betrifft, das sind dann natürlich vor allem die geistlichen Patronate, denn die Klöster existieren nicht mehr und können dann auch ihr Patronatsrecht nicht mehr ausüben, geht in den meisten Fällen dann einfach auf den Landesherrn über, also in Thüringen sehr oft dann eben auf den Kurfürsten in Weimar oder beziehungsweise dann eben auf den Herzog in Weimar. Und von denen werden dann die Patronate zum Teil wieder auf die Adligen verteilt, zum Teil bleiben sie eben in Händen der Amtsverwaltung. Das ist dann ganz, ganz unterschiedlich, aber letztendlich wird das Patronatsrecht dann viel mehr Bestandteil der landesherrlichen Kirchenverwaltung.
Jetzt, gut, also mit der Übernahme der katholischen Kirchen, vielleicht lag ich da falsch, aber Sie haben ja in Ihrer Forschung auch herausgefunden, dass also neu entstandene protestantische Kirchen wahrscheinlich nach ganz anderen Regeln aufgebaut wurden. Mir fällt auch immer die Kanzel ein, die ja bei den protestantischen Kirchen in der Mitte des Altars zum Teil dargestellt ist, während sie in den katholischen Kirchen immer an der Seite ist. Das ist also ein markantes Merkmal von protestantischen Kirchen. Wie viele sind denn da entstanden in der, nach der Reformation? Neu?
Ja, also neu entstanden sind eigentlich gar keine oder nur sehr, sehr wenige, sondern es handelte sich, wenn, dann um Umbauten oder um Neuanlagen in einzelnen Dörfern aus den jeweiligen Umständen. Also nie jetzt aus Idealismus, wir bauen jetzt eine neue Kirche, sondern wenn die Kirche entweder zu klein wurde, es gab im 16. Jahrhundert ein großes Bevölkerungswachstum, sodass eben in vielen Fällen die Kirchen einfach nicht mehr ausreichten, oder wenn jetzt verschiedene Kirchen zusammengelegt wurden oder wie auch immer, also ganz unterschiedliche Gründe, die dann in den einzelnen Orten dazu führten, dass da etwas neu gebaut wurde oder umgebaut wurde. Und was jetzt dann diese Bautypen betrifft, da lässt sich also zeigen, dass sich dieser Prozess eben in den Dörfern, Städten und Schlosskapellen eigentlich gleichzeitig, dass der gleichzeitig ablief und gleichzeitig, naja, bestimmte Motive entwickelt wurden, die dann immer wieder auftauchen. Also zum Beispiel das, was Sie jetzt angesprochen hatten mit der zentralen Stellung der Kanzel, dann mit der in Thüringen ja sehr typischen Entwicklung des Kanzelaltars, das ist eigentlich etwas, was dann erst so im 17., 18. Jahrhundert sich stark durchsetzt und so typisch wird, was im 16. Jahrhundert noch sehr viel stärker auf den mittelalterlichen Traditionen beruht. Also man denkt eben auch immer so, mit der Kanzel, mit der Reformation kamen die Kanzeln und Emporen in die Kirche, aber es gab in der Vorreformationszeit, also ich möchte eigentlich sagen, in jeder Kirche oder in fast jeder Kirche einen Predigtstuhl und oder eine Kanzel, und da gab es natürlich auch dann Traditionen, wie damit umgegangen wurde.
Herr Sladecek, jetzt kommen wir mal von den Kirchen runter zu denen, die in der Kirche gewirkt haben, die Dorfpfarrer. Die haben ja eine wichtige Rolle gespielt im dörflichen Leben. Sie waren also nicht nur für den Ablauf des geistlichen Lebens zuständig, sondern hatten auch in der Gemeinde noch vielfältige andere Funktionen. Also ich denke da an die Führung der Kirchenbücher, Taufregister, Hochzeitsregister, Sterberegister. Können Sie etwas sagen zur Ausbildung des sogenannten niederen Klerus? Welche Ausbildung hat er im Wesentlichen genossen?
Ja, in der klassischen Kirchengeschichtsforschung wird das eben immer gerne so ein bisschen abgeschrieben, dass die alle keine Ausbildung hatten oder so, aber man muss schon davon ausgehen, dass die Pfarrer ja eine, na, zumindest gehobene schulische Ausbildung oder in einigen Fällen eben wahrscheinlich auch ein abgebrochenes Studium oder wie auch immer hatten, aber nicht die Mehrheit. Also es gab natürlich viele Pfarrer, die eine ganz schlechte Ausbildung hatten. Aber man darf das eben nicht so pauschalisieren, denn es gibt natürlich auch viele Fälle, wo ja hochstehende Geistliche dann eben auch die Dorfpfarreien mit besetzen. Ob sie dann selber vor Ort waren, ist noch eine andere Frage, aber...
Aber das Einhalten der kirchlichen Rituale, der Gebete und so weiter, setzt ja auch eine gewisse Bildung voraus. Das muss man also auch gelehrt haben, um es dann weiterzugeben. Natürlich bricht das wahrscheinlich immer mit dem Niveau, je schlechter der Pfarrer ist, desto weniger hat die Gemeinde da profitieren können.
Man kennt als Historiker natürlich vor allem die Problemfälle, weil die sich in den Quellen niedergeschlagen haben. Also wenn die Gemeinde sich beschwert, dass ihr Pfarrer nicht lesen kann, dann erfahren wir davon. Aber von den hunderten Gemeinden, die sich nicht beschweren, wissen wir natürlich nichts. Und das hat da die Forschung so ein bisschen geprägt. Natürlich müssen die Pfarrer, damit die Gemeinde sich eben nicht beschwert, denn das war immer der ganz normale Weg, also wenn es Probleme gab, dann wendet die Gemeinde sich an die bischöfliche Verwaltung oder später an die landesherrliche Verwaltung und möchte ihre Interessen durchsetzen, weil sie eben einen Geistlichen vor Ort wollen, der auch in der Lage ist, ihnen das göttliche Heil zu vermitteln. Und deswegen brauchen die Pfarrer natürlich eine gewisse Grundausbildung, müssen in der Lage sein, zu predigen auch immer stärker im 15. Jahrhundert, müssen in der Lage sein, die Sakramente ordnungsgemäß durchzuführen, weil es schon sofort auffällt, wenn sie das nicht können. Das auf jeden Fall. Und sie müssen natürlich erstmal lesen können, schreiben können, müssen eigentlich rechnen können, weil sie eben Teil der Rechnungsführung an der Kirche waren oder das zumindest nachvollziehen müssen. Also als ganz Ungebildeter fliege ich da sofort auf.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Dr. Martin Sladecek ist heute Gast im Studio und wir reden über die Entwicklung, über die kulturelle und geschichtliche Bedeutung der Dorfkirchen und widmen uns jetzt den Pfarrern zu. Wie muss man sich denn das vorstellen? In der Besetzung der Pfarrerstellen haben ja die Gemeinden in der Regel kein Mitspracherecht.
Ja und nein. Also was jetzt das Patronatsrecht betrifft, de jure nicht. Aber es wird eben deutlich, dass die Gemeinden sich sehr stark darum bemühen, ihre Interessen durchzusetzen. Und das machen sie eben, indem sie Petitionen schreiben letztendlich an den Bischof oder an die bischöfliche Verwaltung oder dann an den Landesherrn und sich für einen bestimmten Kandidaten einsetzen oder sich eben gegen einen bestimmten Kandidaten einsetzen. Und das kann man auch im Mittelalter durchaus schon greifen. Also das ist auch keine Erfindung der Reformation, dass die Gemeinden da versuchen, ihre Interessen zu bewahren. Sondern sie wussten natürlich im Mittelalter auch ganz genau, wer ist jetzt der Pfründenjäger und wen wollen wir bitte schön nicht in unserem Dorf haben.
Mhm. Pfründenjäger ist ein gutes Stichwort, denn gerade beim niederen Klerus sind ja die Einkommen oder die Verdienstmöglichkeiten an bestimmte regionale Bedingungen geknüpft und die Pfründe sind da ja einige dieser Einkommen, auf die Pfarrer auch immer pochen, ne? Oder auf deren Einhaltung sie immer wieder pochen müssen, weil es da wahrscheinlich von der Gemeinde her auch grobe Nachlässigkeiten gegeben hat.
Ja, und weil die Gemeinde das dann auch als Druckmittel eingesetzt hat, wenn es irgendwo ein Problem gab. Also das ist immer eine gegenseitige Erpressung, dass die Gemeinde, denn also die Pfründe war ja jetzt keine einheitliche Geldsumme, sondern setzte sich eben aus dem Zehnt, aus verschiedenen Getreideabgaben, aus Ländereien, die der Pfarrer nutzen konnte, aus dem Pfarrhaus in einigen Fällen, wo es das so gab,
also zusammen. Holzabgaben und so.
Ganz, ganz verschiedene Dinge und meistens dann auch ein bisschen Geld oder eben, naja, so diese kleinen Abgaben, wie man die auch aus der Neuzeit dann noch kennt, dass dem Pfarrer ein Apfel gebracht wird oder eine Gans oder wie auch immer, solche Elemente. Und wenn der Pfarrer sich jetzt also nicht korrekt verhält, wenn die Gemeinde irgendetwas auszusetzen hat, dann sperren sie dem Pfarrer erstmal einen Teil der Einkünfte. Oder dann eben im Gegenteil, dass die Pfarrer, wenn sie einen Teil der Einkünfte nicht bekommen, den Gemeindemitgliedern dann die Sakramente verweigern. Und so können wir dann in den Quellen sehr viele Streitfälle greifen, wo man gar nicht mehr weiß, was Henne und Ei ist, wo man jetzt nicht mehr weiß, wer angefangen hat, weil die Diskussionen oftmals über Jahrzehnte dann laufen.
Dass sie die Messe dann kürzer machen oder solche Sachen habe ich auch gelesen, ja. Dass sie also von den Ritualen abgehen und da nur, ich will mal sagen, Dienst nach Vorschrift machen.
Ja, oder eben nicht mal. Also oder bis hin zu solchen Fällen, dass die Pfarrer dann die Taufe verweigern, wo es natürlich ernst wird.
Nun wissen wir aber auch, oder ich weiß nicht, ob Sie das in Ihrer Forschungsarbeit mit erfasst haben, es gibt ja auch einige Pfarrer in den Dörfern, die also über das, was ihre eigentliche Aufgabe gewesen ist, hinausgegangen sind, die sich als Wissenschaftler betätigt haben, als Heilkundige oder als Chronisten, die also mehr in die Kirchenbücher hineingeschrieben haben, als nur geboren, gestorben, getauft oder so, sondern sich auch mit den Ereignissen beschäftigt haben. Gibt es die in Thüringen, die gibt es wahrscheinlich in allen Landesteilen auch, sind die denn besonders erforscht worden? Solche?
Also im Mittelalter gibt es davon natürlich deutlich weniger. denn man muss sich den Pfarrer im Mittelalter in erster Linie als Bauer vorstellen. Er hatte also einen Hof, auf dem er Tiere hatte, hatte da eine Streuobstwiese, hatte natürlich eben Wiesen, Felder, um die er sich kümmern musste oder wo er sich zumindest darum kümmern musste, dass sich jemand drum kümmert. Und das wird im Laufe der Neuzeit mit der Organisation der pfarrlichen Einkommen und der immer stärkeren Einstellung auf Geld, wird das stärker so, dass die Pfarrer dann mehr Zeit haben und sich eben, ja, man denke jetzt nur an die Fahnerdörfer und den Obstpfarrer, wo sie natürlich viel mehr Zeit haben, sich um andere Sachen zu kümmern. Bremen ist dann natürlich auch so ein klassischer Fall. Aber das ist ein Phänomen, was dann vor allem im 18., 19. Jahrhundert immer stärker wird und vorher eben nur in einzelnen Fällen zu greifen ist. Also inwiefern das dann typisch ist, das kann man gar nicht sagen.
Also ich denke da an so bestimmte Pfarrer, also die mir jetzt namentlich nicht einfallen, aber die zum Beispiel Kinder auch gefördert haben oder erkannt haben, der muss auf eine hohe Schule und dafür auch persönlich zum Teil Geld gegeben haben, um da so Einzelpersönlichkeiten auch zu fördern. Also diese Beispiele gibt es also.
Diese Beispiele gibt es auf jeden Fall und das ist natürlich auch wieder so ein Punkt der Bedeutung der Pfarrer für die Gemeinde. Mhm. Die Frage, wie die Schule organisiert war, weil sie eben meistens im Spätmittelalter, da sie es meistens schon gab, eben auch über die Pfarrei organisiert war und dann natürlich eben auch, was jetzt die Zukunft der Dorfkinder betrifft, der Pfarrer da eine ganz wichtige Rolle spielen konnte. So diese Fälle, die gab es auf jeden Fall, aber das kann man eben auch wieder ganz schlecht pauschalisieren.
Das ist also wahrscheinlich mehr eine Sache des Heimatforschers, der sich jetzt mit seinem Pfarrer in seiner Kirche oder in seinem Sprengel intensiv beschäftigt, weil das würde jetzt hier zu weit gehen, da bei jedem Einzelnen in die Tiefe zu gehen.
Unbedingt. Also es ist jeder aufgefordert, sich da mit diesen Personen zu befassen. Und die Beispiele, die sind dann natürlich hochinteressant. Aber das ist eben schwer für das Spätmittelalter oder das 16. Jahrhundert, das jetzt da in einen historischen Prozess einzuordnen.
Mhm. Gibt es zu Ihrer Arbeit Parallelen in anderen Bundesländern oder in anderen europäischen Ländern, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben?
Zu Einzelaspekten auf jeden Fall, also was jetzt eben zum Beispiel die Fragen des Dorfkirchenbaus und so weiter betrifft. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Dörfer und die Dorfkirchen in der Forschung viel zu wenig Beachtung erfahren haben und auch immer noch erfahren, weil das eben immer so ein bisschen den Anklang des kleinen, unbedeutenden hat. Und da sind es eben, naja, einzelne Untersuchungen, Teiluntersuchungen. Aber das Interessante ist eben vor allem, das so in Gänze zu betrachten, dass man das eben auch über einen längeren Zeitraum mal als historischen Prozess greifen kann und da eben wirklich sagen kann, wie hat sich jetzt die große historische Welt im Dorf niedergeschlagen?
Die große historische Welt hat sich ja mitunter in den Dorfkirchen auch in kleinen Kunstwerken niedergeschlagen, die wir heute also in Thüringer Dorfkirchen nicht nur da, auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt haben, also wo bestimmte Kunstwerke, die man nicht vermutet, also da zielgerichtet auch angewandt wurden. Haben Sie Erkenntnisse darüber, wie dieser Prozess gelaufen ist?
Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, was eben gerne vergessen wird, welche bedeutenden Kunstwerke sich zum Teil auch in Dorfkirchen befinden, auch wieder zeitübergreifend, also von der Romanik bis in die Neuzeit. Greifen lässt sich das fürs Hochmittelalter natürlich nicht, einfach aus Mangel an Schriftquellen, aber fürs Spätmittelalter kann man eben sagen, dass da wieder die Dorfgemeinde als verantwortliche Instanz, im Falle eben diese Kirchenpfleger, sich dann auf den Weg gemacht haben und den entsprechenden Künstler, den entsprechenden Handwerker in einer nahegelegenen Stadt gesucht haben und mit ihm dann einen Vertrag geschlossen haben über die Anfertigung eines Kunstwerkes in Anführungszeichen. Und ja, dann wurde das Ganze eben geliefert, aufgebaut. Der Meister hat seinen Lohn erhalten. Es wurde noch ein gemeinsamer Schmaus abgehalten auf dieses neue Ausstattungsstück und alle waren zufrieden.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Sie haben auf einer Tagung vor einigen Wochen gesagt oder angeregt, mit Hilfe einer Restauratorin eine Straße der Dorfkirchen zu installieren in Thüringen. Vielleicht können Sie das mal kurz vorstellen, was sich dahinter verbirgt.
Das ist eine Idee, die jetzt circa 30 Jahre alt ist, im Zuge der Nachwendebegeisterung entstanden ist, aber dann eben nicht umgesetzt wurde. Und es ist im Prinzip der Gedanke, auf diese vergessenen Schätze in den Dorfkirchen aufmerksam zu machen, da sowohl Tagestouristen als jetzt eben vielleicht bis hin zu einer Woche die Möglichkeit einzuräumen, gezielt einige dieser versteckten Highlights aufsuchen zu können, zu wissen, dass ich dort reinkomme in die Kirche und eben mit wenigen Übernachtungen, naja, mich so diesen vergessenen Schätzen und dieser natürlich ja auch in der Ruhe der ländlichen Umgebung befindlicher Dinge widmen zu können.
Also fernab von den großen Touristenströmen könnte sich da eine neue Bewegung aufmachen, um Kirchen zu erforschen auch.
Bewegung, das wird sich natürlich zeigen, in welchen Ausmaßen das Ganze stattfindet. Also ein Massentourismus ist ja sowohl infrastrukturell als auch, ist ja auch gar nicht im Geist der Sache. Denn die Gemeinden müssen sich natürlich darum kümmern, die Kirchen müssen geöffnet werden, die Kirchen müssen gepflegt werden dafür. Es muss ein Ansprechpartner vor Ort vorhanden sein. Das Ganze muss natürlich auch diebstahlsicher sein und so weiter. Deswegen müssen die Umstände da natürlich erstmal stimmen, um überhaupt einen Tourismus, egal in welchem Sinne, durchführen zu können. Aber das soll natürlich jetzt auch einfach die Thüringer ansprechen, sich eben aus ihrem Heimatort, aus ihrer Stadt mal hinaus zu bewegen und sich da ganz gezielt eben interessante Stücke angucken zu können.
Es wäre ja auch denkbar, dass man so als Einstieg quasi diesen Straße der Dorfkirchen temporär macht, also von März bis April oder von Mai bis Juni. Und da sagt hier, diese und jene Kirchen sind in der Zeit besonders geöffnet oder personell untersetzt, sodass man da hingehen könnte, um da überhaupt erstmal die Bewegung hineinzubringen.
Die Fälle gibt es eben in Skandinavien, wo also während der Sommerferien oder während der Sommermonate dann aber landesweit einige hundert Kirchen geöffnet sind. Und da gibt es dann diese Bewegung, dass sich dann natürlich ganz viele Leute innerhalb kurzer Zeit aufmachen. Aber das sind ja einfach strukturelle Fragen, nachrangig. Es geht eben erstmal um die Idee an sich und wie man das Ganze aufziehen könnte, wer da auch als Träger in Frage kommt, das zu organisieren und so weiter.
Auf jeden Fall ist es interessant, sich mit der Geschichte seiner Dorfkirche zunächst einmal zu beschäftigen. Jetzt haben wir, Herr Sladecek, aber die Situation, die wir thüringenweit, aber auch in der ganzen Bundesrepublik sehen, dass viele Dorfkirchen ja gar nicht mehr genutzt werden. Manche nur noch einmal im Monat, manche einmal in 14 Tagen. Die Situation der Pfarrer hat sich erheblich verändert. Also ich weiß von einigen Beispielen, dass ein Pfarrer für 12 Gemeinden zuständig ist, was also früher undenkbar war. Ja, und er dann also nicht in bestimmte Regionen also vorstoßen kann oder nur zeitweilig. Die Verwendung der Dorfkirchen, immer wieder auch ein Problem, auch aus Immobiliensicht. Ja, sie stehen da, müssen erhalten werden, müssen gepflegt werden, ohne dass sie großen Nutzen bringen. Da gibt es Forschungen dazu. Da gab es im vorigen Jahr eine Ausstellung in der Kaufmannskirche, wo Studenten also geforscht haben, was man aus den Kirchen machen kann. Diese Forschung haben Sie natürlich auch irgendwo im Auge gehabt. Was ist denn daraus geworden?
Ja, also das ist ein Projekt der Landeskirche vor allem, 500 Kirchen, 500 Ideen, wo es eben ganz, ganz offen einfach darum ging, was könnte man machen. Und nicht nur Studenten, sondern ganz viele Leute, eben auch die Gemeinden und so weiter angesprochen waren, darüber nachzudenken und Vorschläge einzureichen. Es sind ganz viele interessante Sachen daraus entstanden. Das Ganze ist jetzt auch als in Katalogform erschienen. Da kann sich das jeder selber anschauen, die Beispiele raussuchen. Was davon umgesetzt wird im Einzelnen, das habe ich jetzt gar nicht so im Blick. Es sind eben einige Leuchtturmprojekte gewissermaßen, die eben auch gefördert werden und verfolgt werden. Was darüber hinaus da jetzt entstanden ist, das kann ich nicht sagen. Für mich ich sehe das jetzt natürlich auch mit der Brille des Historikers, was es eben gilt zu erhalten, sowohl an historischer Struktur als jetzt eben auch an Kirchenbau und Kirchenausstattung. Und da ist natürlich auch die Frage, wie kann man eben denkmalpflegerisch mit den Bauten umgehen, wenn sie ihre Funktion schrittweise verlieren? Und welche Funktion ist ihnen dann zuzuweisen, die gleichzeitig eben das Ganze erhält?
Nun gibt es ja das schöne Sprichwort, lass mal die Kirche im Dorf. Das heißt also, da möglichst nicht viel verändern. Aber die Kirche, die Dorfkirche als kulturelles Zentrum könnte natürlich für die Dorfentwicklung auch eine wichtige Rolle spielen, weil mitunter ist sie das einzige Bauwerk, das da noch erhalten ist, während der Dorfladen oder die Dorfkneipe, die Dorfschule alles schon verschwunden ist.
Ja, es ist ja meistens auch das einzige historische Gebäude in vielen Dörfern, das einzige Denkmal und hat da natürlich die Möglichkeit, identitätsstiftend zu sein. Aber in welcher Nutzung das jetzt wirklich konkret geschieht, das wird dann in den einzelnen Orten auch unterschiedlich sein. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass da eben in den Dörfern das Bewusstsein dafür wächst und die Möglichkeit gesehen wird, die Dorfkirchen eben als etwas Gemeinsames zu betreuen.
Und ich weiß also, oder ich kann mich erinnern, dass die Vorschläge also recht vielfältig waren, von der Bibliothek zur Begegnungsstätte, zur Pilgerstätte, zur Übernachtungsstätte bis hin zur Vogel- oder Fledermauskirche, wo man also die Türme entsprechend auflässt für die Fledermäuse oder für bestimmte Vogelarten. Also sehr interessante, manche auch sicherlich umstrittene Vorschläge, die da gekommen sind. Aber die es sich lohnt, zumindest erstmal anzudenken und dann auch schrittweise umzusetzen, bevor die Kirche ganz zerfällt.
Auf jeden Fall, aber es ist eben immer bei all diesen Varianten, genauso wie im Mittelalter, dass die Gemeinde selber das Ganze tragen muss oder sich eben eine Vereinsstruktur bilden muss oder wie auch immer. Aber die Leute vor Ort müssen das als ihr eigenes begreifen. Das kann jetzt eben nicht von oben bestimmt werden.
Und da liegt die Schwierigkeit, weil da sind die Leute zahlenmäßig nicht mehr so viel vorhanden.
Das ist ganz klar.
Dass um das auch zu stemmen. Ne?
Ja, dass da natürlich das Ganze immer noch als sehr stark christliches Ding begriffen wird in der zunehmend atheistischen Gesellschaft und dass die Überalterung auf den Dörfern sich natürlich da niederschlägt. Es gibt ja in jedem Dorf jemanden, der sich um die Kirche kümmert und das sind da so die stillen Helden, wenn man übers Land fährt. Aber die werden natürlich immer älter.
Und immer weniger. Herr Zlatuschek, wenn Sie durch Thüringen gefahren sind, die Dorfkirchen zu erforschen, dann prägt sich natürlich ein bestimmtes Bild von den einzelnen Kirchen. Gibt es da für Sie eine Lieblingskirche, die Sie immer wieder aufsuchen oder zu der Sie immer wieder hinfahren, weil baumäßig oder architektonisch oder historisch gesehen sie besonders bedeutsam ist?
Da gibt es mehrere, auf jeden Fall. Also momentan arbeiten wir beispielsweise in einem gemeinsamen Projekt mit dem Landesamt und mit der EKM an der Dorfkirche von Bibra bei Meiningen. Ein ganz bedeutender spätgotischer Bau, wo sich sehr viel Ausstattung erhalten hat. Riemenschneider-Retabel werden immer wieder angeführt und damit wird die Kirche auch beworben. Also diese Bauten, wo jetzt genau aus der Zeit des Spätmittelalters mehrere Sachen zusammenkommen, die interessieren mich auf jeden Fall am meisten. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe an Beispielen. Ja, also Tondorf ist auch eine sehr schöne Kirche, weil da eben verschiedene bedeutende Stücke aus verschiedenen Bauphasen zusammenkommen. Wir haben im Thüringer Becken einige sehr große Kirchenbauten, die man sich jetzt erstmal so auf dem Dorf überhaupt nicht vorstellen kann, ganz einfach, weil dort eben die Gemeinden so groß waren, dass die Kirche eben sehr groß sein musste. Also es sind ganz viele verschiedene Aspekte und ich möchte da jetzt eigentlich gar nichts hervorheben, weil eben die kleine Dorfkirche von Rettwitz bei Blankenhain, die also wirklich wie eine Miniaturausgabe einer Dorfkirche wirkt, aber trotzdem alle Elemente aufweist, die es so braucht, mit Chorbau und Langhaus, mit einem kleinen Retabel, was gerade so in den Chor reinpasst, bis hin zur riesigen Dorfkirche von Waldschleben nördlich von Erfurt, die somit zu den größten Dorfkirchen in Thüringen gehört. Das ist eben einfach diese Bandbreite, diese Vielfalt, die sich da immer wieder niederschlägt, die das Ganze so interessant macht.
Ja, vielen Dank für die Informationen.
Ich danke Ihnen.
Ich hoffe, dass wir jetzt den Hörerinnen und Hörern ein bisschen Neugier vermitteln konnten, doch sich mal um die eigene Dorfkirche zu kümmern, dahin zu gehen, mal zu schauen, was gibt es da an Besonderheiten, vielleicht an romanischen Bauteilen oder Sachen, die sonst verborgen blieben, vielleicht Steinmetzzeichen oder irgendwelche Dinge, die sonst nicht beachtet werden. Vielen Dank für Ihre Informationen und viel Erfolg für Ihre Forschungsarbeit.
Dankeschön.
Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.